Der Predigtext für diesen Sonntag steht im 1. Mose Kapitel 32, die Verse 23 bis 32. Ich lese auch wieder nach Luther 2017. Überschrieben ist dieses Kapitel, dieser Abschnitt, Jakobs Kampf am Jabok. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte.
Ich bete. Ja, diese alten Geschichten, sie sind spannend, faszinierend, manchmal auch ein wenig unverständlich, rätselhaft, geheimnisvoll. Und auch wenn die Zeiten so lange vorbei sind, in denen sie spielten, so sind die Texte doch höchst aktuell und dürfen es immer wieder neu werden, weil es dein Wort ist. Und so bitten wir dich, dass du uns das jetzt aufgehen lässt, was du für uns bereithältst, was du uns sagen willst. Lass uns recht hören, jeder mit seinen Ohren, mit seinem Kopf und mit seinem Herz. Amen. Liebe Gemeinde, so weit ist Jakob nun gekommen. Er weiß, um die Begegnung mit Esau kommt er nicht herum. Das hat Gott ihm unmissverständlich klar gemacht. Er will sich der Begegnung mit ihm stellen. Gott hatte nicht von ihm abgelassen, von ihm, dem Betrüger und Feigling und Muttersöhnchen. Gott hatte ihn reich gesegnet. 2 Frauen mit jeweils einer Leibmagd, 11 Söhne, 1 Tochter, viele Knechte und Mägde, viele Herden. Er ist ein Gemachter, er ist ein reicher Mann. Doch nun schickt Gott ihn zurück, von wo er geflohen war, zu dem, vor dem er geflohen war. Sozusagen zurück in die Zukunft. Er steht vor neuen Ufern und muss doch zurück in seine alte Heimat. Seine Lebensgeschichte hat ihn ja nie wirklich losgelassen. Jetzt holt sie ihn endgültig ein. Er kann nicht anders. Er muss Esau noch einmal begegnen. Und was tut Jakob? In den Absätzen vor unserem Text wird es erzählt. Er setzt weiter auf seinen Verstand. Er handelt dabei allerdings aus Angst vor seinem Bruder. Angst davor, alles zu verlieren, die Herden, seine Frauen und Kinder und sein eigenes Leben. Mangelndes Gottvertrauen. Er geht diesen Weg, weil Gott ihn dazu drängt, seine unbewältigte Vergangenheit aufzuarbeiten. Er hatte immer alles von sich weggeschoben. Er hatte nicht mit sich gerungen, nicht ernsthaft. Er hat die Gedanken darüber verdrängt, warum er dies getan und jenes gelassen hat. Hat nicht ernsthaft darüber nachgedacht, hat sich nicht selbst und sein Tun und Lassen in Frage gestellt. Er hat sich nicht seiner Verantwortung gestellt, er hat nicht seine Fehler gesucht. Er hat sich nicht darum bemüht, mit sich und seiner Lebensgeschichte ins Reine zu kommen. Und das heißt eben vor allem, er hat nicht versucht, mit Esau die Dinge zu klären und zu bereinigen. Nun aber geht er diesen Weg und steht vor neuen, alten Ufern, weil Gott ihn dazu treibt, weil er ihn dazu aufgefordert hat, weil Gott ihm keine Ruhe gelassen hat und weil der Segen auf ihm liegt, er doch schon so reich gesegnet ist. Doch der Segen, er sollte ja noch mehr bringen, noch größer werden. Er ist längst noch nicht am Ende seines Lebens. Gott hatte doch so viel und Großes mit ihm vor. So hatte es ihm seine Mutter zumindest auch immer wieder eingeflüstert. Und so bittet er nun Gott darum, dass er doch gnädig ist. Oder genauer eigentlich letztlich, dass doch Esau bitte gnädig ist. Doch zuvor hat er erst mal selbst gehandelt. So, als ob Gott wohl eher nichts für ihn tut, er eben alles selbst regeln muss. Jeder von uns steht in seinem Leben immer mal wieder vor neuen Ufern. Man muss den Übergang wagen in eine ungewisse neue Situation, in eine ungewisse Zukunft. Der Übergang vom Kind zum Erwachsenwerden ist eine solche Herausforderung. Dann die Abnabelung als Herangewachsener vom Elternhaus, oft verbunden mit Ehe- und Familiengründung. Heute ist das allerdings auch oft erst später. Neue berufliche Herausforderungen können solche neuen Ufer sein, aber auch der Wechsel in den Ruhestand. Und in den letzten Lebensjahren, auch gerade angesichts des immer näher kommenden Todes, stellen sich manchmal die noch offenen Fragen erneut. Die Dinge, die noch unerledigt geblieben sind, drängen aus der Tiefe der Erinnerung ins Bewusstsein. Was man sein Leben lang hatte verdrängen können, wenn die Kräfte nachlassen, schafft man es irgendwann nicht mehr und sie ploppen ständig nach oben, so wie ein Zurück in die Zukunft. Und es stellt sich die Herausforderung, etwas aus der eigenen Lebensgeschichte zu klären, mit sich selbst ins Reine zu kommen und vielleicht eben auch mit anderen. Denn oft geht es um zerbrochene Beziehungen, abgebrochene oder einfach nicht mehr gepflegte, so irgendwie versandete Beziehungen. Aber meist steckt eben ja auch was dahinter. Was ist passiert? Wem oder was bist du aus dem Weg gegangen? Und wo liegen da deine Fehler dabei? Welche Wunden sind immer noch nicht so richtig verheilt oder brechen eben immer wieder auf und haben dir damit vielleicht auch in der Folge andere Beziehungen erschwert, diese belastet? Es liegt nahe, in solchen Situationen möglichst trickreich zu versuchen, allzu viel Verluste zu vermeiden. Lieber nicht so genau auf das schauen, was man da selbst verbockt hat, sondern lieber die Schuld auf andere schieben. Lieber mit Finden und Tricks verhindern, dass der andere mich angreift. Irgendwie dem aus dem Weg zu gehen, versuchen, dass er einen herausfordert und dahin bringt, ihm und damit auch mir selbst Rechenschaft zu geben, mich meiner Verantwortung, meiner eigenen Schuld zu stellen. Lieber verstecken hinter Anschuldigungen und Entschuldigungen und Ausflüchten. Besser Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Wenn ich dem anderen schon begegnen muss, dann gut vorbereitet. Und vielleicht kann ich ihn ja mit Geschenken und mit vielen guten Wünschen einlullen und betören. Und dann, wenn ich alles getan habe, was mir so einfällt, was ich tun kann, um mich möglichst schadlos aus dieser Situation herauskommen zu lassen, diese Begegnung möglichst konfliktfrei und ohne an den eigentlichen Kern der Sache zu rühren, über die Bühne zu bringen, ja, dann kann ich auch noch beten. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so lautet da die Devise. So weit ist Jakob gekommen. Immerhin, er hat den Mut gefasst, sich seinem Bruder zu stellen. Nach circa 20 Jahren und ohne, dass ihm jetzt seine Mutter noch helfen könnte, die ist längst verstorben. Aber immerhin steht er jetzt vor diesen neuen, alten Ufern. Doch er hat eben mal wieder alle Register gezogen, um möglichst gut aus der Sache rauszukommen. Auch hier noch, an dieser Stelle. Er schickt all die anderen voraus. Er selbst bleibt zurück auf der anderen Flussseite. Er hält sich noch alle Wege offen. Doch da stellt sich ihm Gott. Diesmal leibhaftig gewissermaßen in den Weg. Wenn Jakob schon nicht mit sich selbst ringt, nun wirklich reinen Tisch zu machen, Esau offen zu begegnen und ehrlich, dann ringt eben Gott mit ihm. Er ringt mit ihm darum, zu seiner Geschichte, zu seiner Schuld zu stehen. Gott ringt mit ihm darum, auf ihn zu vertrauen, der ihm versprochen hat, mit ihm zu gehen. Und das heißt doch auch, ihn zu bewahren in dieser Auseinandersetzung, die da auf ihn zukommt. Wenn also Jakob nicht mit sich selbst ringt, dann ringt eben Gott mit Jakob. Und da geschieht jetzt etwas Überraschendes. Da wird aus Mamas Liebling und dem Betrüger einer, der tatsächlich zupackt und nicht mehr loslässt. Da wird aus dem Taktierer und Trickser ein Kämpfer, der wirklich alles gibt. Hier plötzlich, da hält er an Gott fest. Er krallt sich fast in ihn fest. Klammert sich an diese furchteinflößende Gestalt, die ihn aus dem Nichts, aus dem Dunkel heraus anfällt und die doch eigentlich viel stärker ist als er. Doch er zeigt ungeahnte Kräfte. Er muss instinktiv begriffen haben, dass es hier um alles, um den Segen geht. Dass sich jetzt entscheidet, wie sein Leben weitergeht. Als ein von Gott Gesegneter, in dem dieser Segen auch für andere zum Segen wird. Oder als ein von Gott Auserwählter, der seiner Erwählung verspielt, so wie Saul einige Jahrhunderte später. Als einer, eben der sein Leben aus einiger Kraft bewältigen will und der sich dabei letztlich selbst betrügt. Oder als einer, der vertraut, der sein Schicksal komplett in Gottes Hände legt. Jakob begreift. Und deshalb, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gott stellt sich so auch uns in den Weg, wenn wir unserer eigenen Vergangenheit aus dem Weg gehen wollen. Gott setzt uns Hindernisse in den Weg, wenn wir unbearbeitete und ungeklärte Dinge nicht aufarbeiten, nicht klären wollen, unsere Schuld nicht zugeben und sie uns vergeben lassen wollen von dem, an dem wir schuldig geworden sind. Er stellt sich in den Weg, wenn du in eine neue Zukunft starten willst, ohne das Gestern bewältigt zu haben. Er stellt sich dir irgendwann in den Weg, wenn du es mal wieder mit eigenen Mitteln, aus eigener Kraft schaffen willst und das Gebet nur das Sahnehäubchen oder die Zuckerwatte ist. Er ringt mit dir darum, dass du ihm vertrauen lernst. Dass du darauf vertrauen lernst, dass er mit dir ist, wenn du deinem Bruder Esau begegnest und dich deiner unerledigten Konflikte und zerbrochenen, abgebrochenen oder versandeten Beziehungen stellst. Wir sollen an Gott festhalten, uns an ihn halten. Wir sollen mit ihm ringen, eben wenn wir es nicht schaffen, mit uns selbst zu ringen, zu klären und aufzuarbeiten, was zu klären und aufzuarbeiten ist. Es gibt Situationen im Leben, da merken wir, da wären wir heillos verloren, wenn wir da nicht ihn mit seiner heilenden, vergebenden Kraft an der Seite hätten. Gott ringt mit uns. Und das sind Gottes Begegnungen der ganz besonderen Art. Furchteinflößend und zugleich wunderbar. Aber auch folgenreich. Wir behalten unseren Hüftschaden das ganze Leben lang zurück. Zur Erinnerung eben daran, dass Gott mit uns gerungen hat. Er schlägt uns auf die Hüfte, damit wir nicht mehr versuchen, zukünftig mit Tricks und Ausflüchten dem aus dem Weg zu gehen, die anderen niederzuringen oder zu bestechen, wie auch immer, sondern die Dinge ehrlich und ernsthaft zu klären, zu bereinigen versuchen, mit seiner Hilfe, im Vertrauen eben darauf, dass er doch an unserer Seite ist. Jakob jedenfalls konnte nach dieser Gottesbegegnung nicht mehr wirklich kämpfen, also im körperlichen Sinne. Er konnte auch nicht mehr weglaufen. Er konnte Esau und seiner eigenen Vergangenheit nur noch hinkend begegnen. Er konnte nur noch, Fragezeichen, er konnte darauf vertrauen, dass Gott alles schon recht führen wird. Und vor allem hatte er das verstanden, Segen lässt sich nicht erschleichen. Nicht mit Intelligenz, Tricks oder irgendwie anders erarbeiten, sondern Segen lässt sich nur schenken. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. So lautet die bessere und gottgewollte Variante. Jakob trägt einen Hüftschaden davon. Thomas haben sich sicher seine Zweifel tief eingebrannt in seine Erinnerung und haben da auch ihre Spuren hinterlassen. Aber eben, es folgte die Begegnung mit dem leibhaftig Auferstandenen und er konnte ihn anfassen. Beide sind nach diesen Erfahrungen gesegnet worden, von Gott in besonderer Weise gebraucht worden. Wir haben eben von Indien gehört. Thomas ist der Apostel Indiens. Er hat das Evangelium nach Indien gebracht. Also beide Geschichten, die von Thomas, aber auch die von Jakob, sind, wenn man so will, Ostergeschichten. Beide waren in diesen Momenten, so wie der Sonntag heißt, wie die neugeborenen Kindlein. Neues Leben wurde möglich. Thomas als Missionar. Und Jakob hat gelernt, seine Lebensgeschichte anzunehmen, sich und seiner Schuld sich offen und ehrlich zu stellen. Und er ist in dieser Nacht, in dieser Gottesbegegnung ein anderer, ein neuer Mensch geworden. Am Morgen danach ändert Jakob die Ordnung seiner Karawane. Lest das einfach mal nach in 1. Mose 32. Nicht mehr die Geschenke ziehen voran, nicht mehr seine Familie geht voraus, sondern er geht voran. Er geht seinem Bruder Esau ungeschützt entgegen. Und hatte seine Mutter ihm immer wieder ins Ohr geflüstert, dass Gott ihn als Herrn und Esau als Knecht auserkoren habe, er fällt dann in der Begegnung vor Esau auf die Knie. Da hat sich was umgedreht, merkt ihr? Er nennt sich dort selbst Knecht und Esau Herr und bittet um Gnade. Eine ähnliche Szene gibt es im Neuen Testament, in einer Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Da ist es der verlorene, in Anführungszeichen, Sohn, der vor seinem aus dem Haus herausstürzenden, ihm entgegenstürzenden Vater auf die Knie fällt. Wie der Vater den Sohn, so hebt in dieser Begegnung Esau Jakob vom Boden hoch und schließt ihn in die Arme. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. Versöhnt mit seinem Bruder kann sich Jakob nun auch mit sich selbst versöhnen. Zwar an der Hüfte geschädigt, so kann er doch jetzt endlich den aufrechten Gang üben. Gott hilft über Bitten und Verstehen. Er will dir helfen, dich deinem Bruder Esau zu stellen, wer auch immer, was auch immer das sein mag. Und dass du dir anschaust, was dir nachhängt, was immer mal wieder hochkommt, vor was du mal irgendwann davongelaufen bist, was du immer wieder verdrängt hast. Und das ist ein Segen, mehr als aller materieller Segen, mehr als alles andere, wenn ein Mensch mit sich selbst versöhnt wird, sich selbst und seine Lebensgeschichte annehmen kann und dadurch eine offene Zukunft erhält, unbelastet von der Vergangenheit. Diesen Segen hält Jesus Christus für dich bereit. Er versöhnt dich mit Gott und mit dir selbst. Er hat um uns gerungen am Kreuz und er ringt darum, um jeden Einzelnen, dass er an ihn glaubt, dass er ihm sein Leben anvertraut. Auch wenn er jedem dafür ein Kreuz, sein persönliches Kreuz tragen lässt. Aber das ist wohl abgewogen. Und er trägt an diesem Kreuz mit. Das Joch, das er uns auflegt, ist leicht, weil er mit unter diesem Joch geht. Und so steht uns die Zukunft offen. Der Tod muss uns keine Angst mehr machen, weil wir mit uns selbst und mit den Menschen und mit unserem gesamten Lebensweg, mit allen Sackgassen und Irrwegen und Umwegen versöhnt sind. Die Zukunft steht uns offen. Leben, erfülltes Leben, ewiges Leben. Amen.